Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit eurem Vologen Paul. Ich glaube, zumindest im Augenblick ist der Arbeitstitel dieser Folge Naturphänomene. Und warum gebe ich diesem Podcast diesen Titel? Ich benutze dieses Wort grundsätzlich sehr gerne. Naturphänomene kann alles sein. Ja, es kann eine leichte, sanfte Brise Wind sein. Es kann ein Zapfen sein, der nass ist und feucht und aus dem so ein kleiner Ohrlöffel Stacheling, so ein kleiner Pilz, der sich spezialisiert hat auf Kiefernzapfen, herauswächst. Es kann das abgefahrenste Spinnnetz sein, das eigentlich unsichtbar ist und nur sichtbar wird durch den Tau, der im Morgen entsteht. Es kann ein zarter Vogelgesang sein und vieles, vieles mehr. Und ich hatte heute einen sehr epischen Morgen und möchte euch gerne mitnehmen auf die Reise, um euch zu motivieren, diese frühen Morgenstunden, jetzt Anfang April bis in den Mai hinein, sind die absolut goldensten, man könnte fast sagen diamantesten Morgenstunden, wo garantiert immer ein Highlight auf dich warten wird. Und so ist es mir heute Morgen ergangen. Ich dachte, jetzt muss ich es endlich mal packen, bevor es zu krass wird, oder auch um die Vergleiche zu haben in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche, in der überübernächsten Woche. Jetzt nochmal vor dem ersten Vogel wach zu sein. Beat the first bird, sagen wir. Also schlag den ersten Vogel im Sinne von sei vor ihm wach, aber du musst vorher geschlafen haben. Das gehört mit zu der Challenge. Und wollte gleichzeitig meine neuen Mikrofone ausprobieren, die einen sehr räumlichen Klang aufnehmen, hatte leider Probleme mit dem Wind. Vielleicht schneiden wir noch den allerersten Vogel bei mir am Platz mit rein. Die Aufnahmen sind genial, aber der Wind nervt mich so ein bisschen. Deswegen konnte ich keine Live-Aufnahme machen von diesem Morgen. Und es war auch ganz gut so, weil ich glaube, einige Sachen wären sonst untergegangen. Und daher jetzt in möglichst bildhafter Sprache der Morgen des 2. Aprils. Und glücklicherweise hatten wir ja schon die Zeitumstellung. Das heißt, es ist gar nicht allzu früh. Es war noch stockduster um kurz nach 5. Und ich stand so 5.20 Uhr bei mir im Wilden Esel und wollte eine Runde über den Platz drehen, während das Ostercamp, das gestern gestartet hat, noch in tiefsten Träumen schlummerte. Und ob ihr es glaubt oder nicht, da ging es sofort los. Ich war zu dem Augenblick noch sehr müde und ich stand an dieser Graskante, bevor es rübergeht zum Feld, und plötzlich sehe ich ein Jahrtausendphänomen, würde ich fast sagen, aber es stimmt nicht ganz, weil seitdem wir hier leben, seit 2014, sind wir hier auch viel nachts unterwegs oder in der Dunkelheit, sodass wir Himmelsphänomene beobachten können, haben wir ein ähnliches Phänomen schon zweimal erlebt. Und das muss ein Meteorit gewesen sein. Ich habe das Internet durchforstet, da war noch nichts drin, es waren ähnliche Aufnahmen drin. Mein Hirn dachte in dem Augenblick, da schießt jemand eine Leuchtrakete ab in der Farbe grün. Grün-blau mit roten Spritzern. Also dieser Meteor ging 90 Grad von oben nach unten abwärts, und wie das Gehirn so ist, das spielt dann im Nachhinein immer Streiche. Ich meine mich erinnern zu können, dass es hinter den Bäumen auch runterging, also vielleicht da oben auf dem Feld, aber ich war dann zu müde, Vormittag dahin zu gehen und zu schauen, und hat es auch irgendwie für zwecklos gehalten. Aber stellt euch einfach vor, ihr steht im Dunkeln, es ist schon noch ordentlich knackig, kalt, und du bist eigentlich bereit, in die Vogelstimmen abzutauchen, wartest gespannt auf den ersten Vogel, und plötzlich kommt da ein so ein Meteor vor dir runter. Also was für ein epischer Auftakt. Und gleich kurz danach, das stand nicht im Zusammenhang mit diesem Himmelsphänomen, kam der erste Vogel. Und der war für mich eine Überraschung. Mir ist klar, dass das einer von diesen Arten ist, die sehr, sehr früh aufsteht. Das sind ja vor allem bei uns die Insektenfresser. Und dieser Vogel ist seit ein paar Tagen erst bei uns, seit dem Campaufbau, also jetzt seit knapp 10 Tagen ungefähr, ist er hier und singt jetzt konstant. Ist kein durchziehender Vogel, wie wir es in den letzten Jahren oft hatten. Ich vermute tatsächlich, dass das entweder das Männchen oder das Weibchen oder sogar beide vom letzten Jahr sind, weil diese Schwarzkehlchen kamen hierher, setzten sich hin und sangen. Und besetzten den Platz, den sie vor 2 Jahren besetzt haben. Ich bin gespannt, ob sie den auch wählen als Brutplatz. Das Weibchen habe ich gesehen, das Männchen habe ich gesehen. Und diese Kehlchen sind einfach, ich habe schon öfter über die gesprochen, das Braunkehlchen, das Blaukehlchen, das Schwarzkehlchen und das Rotkehlchen. Und lasst euch nicht von dem Namen verwirren, ich habe mich davon so ins Boxhorn jagen lassen, weil ich immer auf die Kehle geguckt habe. Es müsste eigentlich Schwarzköpfchen heißen. Das ist der leicht, für mich am leichtesten zu erkennende Unterschied ist, wenn ich auf den Kopf des Männchens schaue und oberhalb des Auges einen weißen Augenstreif sehe, dann ist es das Braunkehlchen. Und wenn ich eher so eine kleine weiße Halskrause unten sehe, der so ein komplett schwarzer Kopf ist, das Schwarzkehlchen. Und es hat so einen ganz zarten, sehr, sehr kurzen Gesang. Also es sind 1,5 Sekunden oder so. Es macht so es wiederholt sehr ähnlich, sehr, sehr kurzes, knackiges, fizzliges, feines Motiv. Und das hat es zart angestimmt in die Dunkelheit hinein. Da war noch nicht mal an Helligkeit zu, noch nicht mal an die erste Dämmerung zu denken. Es war wirklich herzerwärmend. Es war einfach herzerwärmend, weil es so ein zarter, ich mag diese zarten, leichten Gesänge. Ja, und das hat mit langen Pausen dazwischen immer wieder angestimmt. Und dann war überraschend der zweite Vogel, jetzt kriege ich es nicht mehr so hundertprozentig von der Reihenfolge hin, ich glaube, als zweiter Vogel war es Tatsache dann die Feldlerche bei mir, die ganz kurz angeschlagen hat, dann wieder still war. Dann gab es ein ganz kurzes Aufbäumen einer Amsel in der Nähe. Das war so. Und dann war Stille. Also dann war wirklich 10 Minuten, eine Viertelstunde, bis es dann wirklich anfing zu dämmern und heller zu werden, absolut gar nichts zu hören von irgendeiner Amsel. Das war wirklich so wie, oh, zu früh wach geworden. Oh nee, ist noch nicht so weit. Lass mal das Schwarzkehlchen machen. Oh, Feldlerche. Oh, wieder am Überkandideln. So wirkte das jetzt vermenschlicht für meine Hirnwindungen in dem Augenblick. Und dann stieg eigentlich zeitgleich, als dann Amsel loslegte, stieg zeitgleich die Singdrossel mit ein. Also die war, normalerweise kenne ich Singdrossel, wenn sich das alles so eingeschwungen hat, ist die Singdrossel wirklich kurz nach dem Rotkehlchen, manchmal sogar vor dem Rotkehlchen. Da waren sie fast zeitgleich. Und das ist so typisch für diese Jahreszeit. Deswegen ist es so wichtig, jetzt schon rauszugehen, weil du dann, wenn du es, sag ich mal, in den nächsten 8 Wochen 4 oder 5 Mal schaffst, früh aufzustehen. Und da gibt es jetzt auch kein zu spät. Es lohnt sich, jede halbe Stunde lohnt sich, weil die Veränderungen großartig sind. Also die sind fulminant, würde ich fast sagen. Sie sind leicht wahrzunehmen. Wie der ganze Vogelgesang, der ganze Vogelchor parallel zu dem startenden, beginnenden, schon laufenden, sich überschneidenden Brutgeschehen sich so einschwingt in die Landschaft. Und die Landschaft dann mit den Vogelgesängen immer wieder einen neuen Klang bekommt, sozusagen. Und jetzt gerade ist alles noch sehr frisch und ist sich so am, ich würde es so beschreiben, am Sortieren. Okay, und dann waren es diese Protagonisten, also die Feldlerche, ab und zu das Schwarzkehlchen, was dann wieder schwerer zu hören war, wenn die lauten, flötenden Töne der Amsel oder der Singdrossel die Landschaft bedecken. Und dann war es auch schon die erste Goldammer mit einem ganz zarten, also für mich klang der fast kalt, der Ruf. Die Goldammer assoziiere ich oft mit Sonne und mit Wärme, aber das war so ein ganz so trocken, kalter Goldammergesang. Und dann hat es auch nicht mehr so lange gedauert, bis die Kohlmeisen eingestiegen sind. Und wenn eine Kohlmeise loslegt, ja, dann muss sofort eine zweite, eine dritte, eine vierte mit einsteigen. Dieser ganz klar rhythmische, einfache Gesang. Das ist das Motiv, auf den sie sich gerade geeinigt haben hier an meinem Platz. Und nochmal, ich sag deswegen ungewöhnlich, weil die Kohlmeisen, wenn der April seinen Lauf nimmt, wenn es so Mitte, Ende April, sich auf Mitte, Ende April hinzubewegt oder in den Mai hinein, sind sie eigentlich relativ spät. Also da sind Rotkehlchen und Braunkehlchen und Amsel und Singdrossel schon am Fressen, bevor Kohlmeise wach wird, würde ich gar nicht so sagen, weil das weiß ich gar nicht genau, aber bevor Kohlmeise sich entscheidet, jetzt zu singen und Revier zu markieren und damit den Tag zu begrüßen. Und kurz danach kommt dann oft der Buchfink. Und das kann sich auch manchmal tauschen. Und der hat auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, aber da war es dann schon wirklich ganz klar hell und Licht. Ja, und dann ging es so richtig ab. Also die Landschaft war noch frostig. Der Gesang von Amsel und Singdrossel und Rotkehlchen wärmt so die Atmosphäre etwas auf. Das sind für mich so liebliche Gesänge. Die Singdrossel kann manchmal auch sehr hart daherkommen. Es kommt immer so darauf an, welche Motive sie wählt, weil die ist dafür, diese Singdrossel ist dafür bei uns bekannt für den Spitznamen Philosoph. Und wir nennen sie deswegen spaßeshalber Philosoph, weil sie so viele Thesen in den Raum stellt. Also sie hat sehr scharfe Pfeiftöne. Und dann zwischendurch aber auch wieder ganz fisselige, feine, das kann ich leider nicht so gut nachpfeifen, Gesangseinlagen. Dann und dieses Motiv, auf das sich dann, das sie gerade ausgewählt hat, und da habe ich mal eine Zahl gelesen, bis zu 100 Motive pro Individuum, sagt man, hat so ein Singdrosselmännchen im Repertoire. Beim Motivwechsel, vor dem Motivwechsel, wiederholt sie das Motiv. Und manchmal tut sie es halt nicht. Also sie wiederholt es unregelmäßig. Manchmal wird es auch nur einmal vorgetragen, dann kommt das nächste Motiv, das dann wahrscheinlich 2, 3, 4 Mal, 6 Mal, auch 9 Mal wiederholt wird. Gerade bei diesen Pfeiftönen ist das sehr, werden einfache, laute, weittragende Töne hintereinander wiederholt. Und. Und gleichzeitig auch Imitation eingestreut. Also ich habe bei mir, es war gar nicht bei mir, es war auf dem Vogelkurs südliches MacPom irgendwo, da haben wir eine Goldammer-Imitation einer Singdrossel gehört. Also ganz eindeutig, es war hervorragend. Und diese scharfen, lauten Töne, die unterstützen dann so ein bisschen das Fröstlige. Ich war auch zu kalt angezogen. Es zog mir dann so rein. Und ich ging hoch auf den Apfelberg. Das ist bei uns so eine kleine Erhebung. Da geht es so in die Streuobstwiese oben rein. Eine sehr alte Streuobstwiese. Und das war spannend, ja, weil ich da viel unterwegs bin, wenn Wendehals da ist. Und ich immer noch versuche, jetzt hauptsächlich mit Gedanken, weniger mit Rufimitation den Wiederhopf anzulocken. Und schon wieder überlegen, ob ich die Nistkästen nicht doch nochmal umsetze. Ach, das ist so ein leidiges Thema mit dem Wiederhopf und mir. Aber er war letztes Jahr ja schon mehrere Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen und sogar als Pärchen verpaart bei mir auf dem Platz unterwegs. Ich hoffe, er hat gecheckt, wo es dieses Jahr hingehen soll. Aber der Wendehals ist da. Letztes Jahr hatten wir diesen Jungvogel-Bettelruf vom Wendehals, nämlich vorher noch nie wahrgenommen. Und viele, viele andere Vögel treiben sich da oben um, weil ich der Brombeere auch hier und da Platz lasse und der Hagebutte und das natürlich perfekte Brutgebiete sind für alle möglichen Grasmücken dann im späteren Frühling oder im Frühsommer, für die neuen Töter und für viele, viele andere Vögel auch. Und das Spannende für mich war heute Morgen, dass da so eine Leere war und ich wusste, die wird bald gefüllt. Also der Wendehals könnte jetzt wirklich bald kommen. Ich hatte sogar irgendwie schon so eine akustische Halluzination der ersten Schwalbe heute Morgen. Vielleicht war das auch eine, ich konnte sie da nicht sehen, es war auch zu kurz und flüchtig. Aber so, da fehlt noch was im Luftraum. Da fehlt noch eine ganze Menge. Ja, da kommen ja noch viele, viele Sänger. Aber so, der Wendehals ist so dominierend, was diese Landschaft da oben angeht, in dieser Jahreszeit. Ähnlich wie die Schwalben, die ja auch relativ spät aufstehen. Bei mir hier zumindest. Also die Mehlschwalben vor allem, die sind ein bisschen verträumt. Und einfach, oder verkuschelt, könnte man sagen. Vielleicht bleiben die immer noch so lange im Nest, weil die pennen bei mir hier zusammen im Nest, auch auf den Eiern. Und das war gleichzeitig so eine Leere. Also gab es so eine Ambivalenz zwischen der Wärme. Ich wusste, die Sonnenstrahlen, die jetzt kommen, die kriegen Wärme so, dass man auf jeden Fall Momente hat, wo man den Pullover ausziehen kann. Außer es ist so ein Apriltag wie heute, wo man dann ständig am Außenanziehen ist. Und gleichzeitig war da die Landschaft komplett belegt und durchwebt schon von verschiedensten Vogelgesang. Und als ich dann oben an die Waldkante herankam, war sofort der Gartenbaumläufer noch zu hören. Und der Gartenbaumläufer ist so ein typischer Melorhythmiker. Ja, wer das zum ersten Mal hört, wir nennen, wenn wir uns mit den Gesängen der Vögel beschäftigen, die ja super sind, nicht nur, weil da so viel Botschaft oder Information drin steckt oder Territorialverhalten dran abzulesen ist. Also dieser Vogel wird hier jetzt eine längere Zeit verbringen und ich habe eine gute Möglichkeit, den kennenzulernen, den gut zu beobachten, verrät er damit auch automatisch seine Art. Und wenn ich eine Art gut am Gesang erkennen kann, beginne ich auch individuelle Unterschiede zu hören und plötzlich wird es nicht nur die Art Singdrossel, sondern dann vielleicht Siegfried, die Singdrossel, oder Susi, die Singdrossel, obwohl ich die wahrscheinlich nicht erkennen würde, weil die singt in dem Fall hier nicht. Da singen hauptsächlich die Männchen. In der Brutzeit grundsätzlich kann man schon sagen, für die Singvögel, zumindest zum jetzigen Erkenntnisstand, auf die Singvögel bezogen, singen hauptsächlich die Männchen. Bei den Spechten und bei den Tauben verhält sich es vielleicht dann wieder ein bisschen anders. Vor allem bei den ganzen anderen Vogelgruppen. Also so die Individualität wird irgendwann heraushörbar. Und um diese Gesänge, um diesen Klangbrei, sage ich manchmal, ja, ist ja wie so eine Klangwand für viele, die da zum ersten Mal hinhören oder die einzelne Gesänge schon kennen, die Backformel schon intus haben, Buchfink, Amsel, Kohlmeise, entschlüsseln können und dann schon mal hören, oh, das ist keine Kohlmeise, aber es klingt ganz schön meisig oder das ist definitiv keine Amsel. Nein, so eine Amsel habe ich dann, nee, so monoton und immer wieder und dann nur eine so weit weg, ah, das könnte das eine Misteldrossel sein, da höre ich mal nach. Oder so ein wiederholender Gesang, wie zum Beispiel bei diesem Gartenbaumläufer. Also wir unterteilen die Gesänge, es war wahrscheinlich ein bisschen wirr, die Erklärung, wir unterteilen sozusagen die Gesänge nochmal bei den Singvögeln in drei Gesangsgruppen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Also ganz deutlich und ganz klar, es ist die Gruppe der Rhythmiker, die Kohlmeise, ist ein klassisches Beispiel dafür, aber auch der Zilpzalp ist ein super Einstiegsvogel. Vor allem auch, um individuelle Unterschiede zu hören. Es ist relativ leicht beim Zilpzalp, dieses Chip, 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 Chip. Manche hat Anfangs Schwierigkeiten, die man so bis hin zu ganz außergewöhnlichen Unikaten wie der Klaus vom Grünen Haus, den könnt ihr gerne nachhören, das war irgendwann ein Podcast in den 20ern, der wirklich absolut crazy. Also das sind rhythmische Gesänge, die von so, ich sag mal, von so Anfängern oder die zum ersten Mal hinhören, gar nicht erstmal als Gesang identifiziert werden. Wenn wir uns fragen, ist das jetzt ein Gesang oder ist das ein Ruf, weil die Aussage dahinter eine komplett andere ist. Also rhythmische Gesänge sind relativ leicht zu erkennen, die sind wiederkehrend, die werden wiederholt, die werden von bestimmten Plätzen vorgetragen oder von sich wechselnden Plätzen. Dann gibt es einen Kontergesang, also eine Antwort, die nicht in dem Fall eine friedliche Antwort ist, sondern eine grenzenzuweisende Antwort. Ah, du da, ich hier übrigens. Und so überträgt sich diese Botschaft weiter in der Landschaft und neu ins Gebiet ziehende Männchen wissen, oh, hier ist schon ganz schön dicht, ich muss weiterziehen, mir einen besseren Platz suchen oder vielleicht bleibe ich doch hier und guck mal hier und dort, finde ich noch meine Nische oder verdränge den einen oder anderen. Also das sind alles so Merkmale, die auch einen einfachen rhythmischen Gesang als Gesang identifizieren. Und der rhythmischste, also der dominierendste Rhythmiker in diesem Jahr bei mir ist die Sumpfmeise. Überall, wo ich hingehe und hinfahre, höre ich Sumpfmeisen, als ob die, keine Ahnung, doppelte Brutpopulation rausgeknallt haben letztes Jahr. Ich finde es unglaublich, wie viel Sumpfmeisen sind. Und ich habe lange Zeit lang die Sumpf- und die Weidenmeisen nicht unterscheiden können und habe mich damit auch nicht beschäftigt, mir war es zu anstrengend. Und die Sumpfmeise, der Durchbruch war dann eine Frau, die hat mir gesagt, du bist ganz einfach, guck mal, die Sumpfmeise ist eher so ein bisschen fröhlicher und kräftiger, die machst du Sumpf, 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 Sumpf. Oder Sumpf, 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 oder Sumpf, 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 oder Sumpf, 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 Sumpf. Also monoton, ja, ist ein noch monotoner als die Kohlmeise und ohne diesen metallischen Klang. Und die Weidenmeise, die macht ja so wei, 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 wei. Also hat so was Abfallendes, ein bisschen was Trauriges, auch so wei, 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 wei. Ist weicher und zarter, weil die optisch sehr schwer voneinander zu unterscheiden sind. Und ich habe beide hier am Platz. Im Augenblick nur Sumpfmeisen. Überall sumpft es aus den, vor allem bei mir Koniferen, Sumpf, 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 Kohlmeise, Blaumeise. Und dann dieser Gartenbaumläufer, der zur zweiten Gruppe gehört, dieser sich wiederholenden Gesänge. Der klassischste Vertreter, in der Backformel auch enthalten, ist der Buchfink. Mit seinem, eigentlich ist er einzigartig für die Finken. Also mir fällt jetzt kein Fink, gut, kein Beißer, den müssen wir mal ein bisschen ausklammern. Aber mir fallen die anderen ganzen Finken, ja, der Stieglitz, ein virtuoser, abwechslungsreicher, heller, faszinierender Sänger, der Bluthänfling, immer so ein bisschen schräg, so ein bisschen daneben, so ein bisschen Free Jazz-mäßig, aber absolut genial auch. Der Gimbel mit seinem langen, klagenden Tönen drin, der Grünfink, der sich fast überschlägt, ja, und tirilliert und glöckchenähnlich. Ruf dann, diesen langgequetschten Ruf da drin hat, der Erlenzeisig mit seinen Imitationen. Also alle anderen Finken, die mir jetzt einfallen, haben sehr abwechslungsreiche Gesänge, bis auf den Buchfink. Der wiederholt sein Motiv 2.000 bis 6.000 Mal. Dann gibt's regionale Unterschiede, individuelle Unterschiede, aber das Grundmuster, das blubberige, finkige, so klingt es zumindest in meinen Ohren. Na, und wer den Gesang noch nicht drauf hat, dann lohnt es sich wirklich mal YouTube anzumachen und sich einen Buchfink-Gesang anzuhören. Das Internet ist voll von Klangbeispielen beim Buchfink und ist der häufigste Brutvogel in Mitteleuropa. Und so viele Menschen kennen den Buchfink nicht. Und diese häufigen Vögel sind für uns Phologen und Phologinnen natürlich die Arten, auf die wir schauen wollen, weil die sind am verlässlichsten, wenn wir Vogelalarme entschlüsseln wollen. Und noch mehr über Landschaft und Umgebung und momentane Situation lernen wollen. Und da alle anderen das auch machen, mache ich das jetzt auch. Denn ich habe immer wieder zu hören bekommen in den letzten Wochen, wunder dich nicht, dass deine Kurse nicht voll sind, wenn keiner Bescheid weiß, dass du Termine verändert hast oder dass es diese Kurse da überhaupt gibt. Manche denken, du machst einfach so einen Podcast und gehst sonst noch in die Tischlerei, wie früher. Oder keine Ahnung, was die Leute denken. Also jetzt kommt eine kleine Werbepause. Denn wir haben phänomenalerweise in diesem Jahr noch Plätze frei in unserer Weiterbildung Vogelsprache, die in 2 Wochen, also das ist etwas für sehr Spontane, die in 2 Wochen beginnt. Und schau da auf unsere Internetseite www.wildnisschule-hoherflaming.de und dort findest du alle weiteren Infos zu dieser Weiterbildung. Und ähnlich geht es uns zum allerersten Mal seit, wir haben jetzt 2024, seit 12 Jahren mit unserer wildnispädagogischen Weiterbildung. Wildnispädagogik als Überbegriff für verschiedene Themen, Vogelsprache, Spurenlesen, seins davon, aber es geht auch um Handwerk und Mentoring, also die pädagogischen Grundprinzipien, mit denen wir viel arbeiten, wie leichtes, freudvolles Lernen funktionieren kann, Gruppendynamiken etc. Also das ist unsere Wildnispädagogik, mit der die Szene ja auch gewachsen ist mit diesem Begriff, weil es ist ein Begriff, der nur für Deutschland gilt, den gibt es nicht in Österreich und nicht in der Schweiz, zumindest gab es den nie. Und in da, wo es alles herkommt, mit dieser Terminologie und mit bestimmten Methodiken und so weiter aus den USA gibt es diesen Begriff gar nicht. Das ist eine sehr, sehr tolle Weiterbildung in 6 Blöcken an 6 Wochenenden mit intensiven Gruppenerlebnissen hier bei uns auf dem Platz. Ständig ballern dir Vögel ins Ohr. Auch da sind noch Plätze frei, überraschenderweise. Und die ist in 3 Wochen. Und die anderen Kurse, die auch nicht so fett besetzt sind, wie wir sonst gewöhnt sind, lasse ich jetzt aus und belasse es bei diesen beiden. Also schaut auf unsere Internetseite, sagt es weiter. Wenn du das jetzt noch in diesem Zeitraum hörst, bis Mitte, Ende April, und verbreite es schnell. Vielleicht meldet sich noch die ein oder andere Person spontan an und wir sitzen gemeinsam und lauschen dem gefiederten Volk. Und um die Gruppen nochmal komplett zu machen, die dritte wäre dann die Melodica, die melodiöse Gruppe, und diese sich wiederholende Gruppe, die nennen wir Melorhythmiker. Und also wir haben die nochmal langsamer, wir haben die Rhythmiker, da haben wir die Kohlmeiser als Klassiker genannt. Wir haben die Melodica, das ist die Amsel der Klassiker. Also variiert in Länge, in Tonabfolge, streut Imitationen ein etc. Alle Melodien, die wir so im Wald hören, ob vom Rotkehlchen, vom Zaunkönig oder von der Amsel, gehören in diese Gruppe der Melodica. Und den Buchfink als klassischen Vertreter haben wir genannt, die Melorhythmiker. Es ist nur der Name dieser Gruppe, wir haben die früher anders genannt. Der passt jetzt ganz gut, weil er eine Mischung aus beiden ist. Da ist eine Melodie drin, da ist ein Rhythmus drin. Es sind oft kürzere Strophen, die Goldammer. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Die Grauammer. Immer wieder das gleiche Motiv. Man könnte die auch in die Rhythmiker packen. Da die Wiederholung aber so auffällig ist, würde ich sie eher in diese Gruppe packen. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Dein Gehirn gibt dir vor, in welche Gruppe für dich dieser Gesang gehört. Und es darf sich auch später wieder ändern, wenn dein Gehör feiner wird oder du dich umentscheidest. Es hilft einfach nur, sich den Gesang besser zu merken, den Klangbrei auseinander zu dröseln und bestimmte Arten einfach ganz klar von vornherein auszuschließen, weil du dich vielleicht schon kennst und weißt, die gehört nicht zur Gruppe der Rhythmiker, sondern es ist eindeutig ein melodischer Gesang. Und dieser Gartenbaumläufer, den kennen viele auch nicht, obwohl es ein wenig scheuer Vogel ist, der viel leichter zu erkennen ist als der Waldbaumläufer. Es gibt diese beiden Arten bei uns. Und der macht dieses, der ist sehr hoch und scharf, sitzt an der Rinde, der macht, wir sagen, ein Satz auf diese Melorhythmiker passen gut Merksätze. Bei uns ist der Merksatz, bist du verrückt oder was, hä? Bist du verrückt oder was, hey? Dann aber noch höher und schärfer. Ähnlich wie sein Ruf, der ist richtig durchdringend. Das war so das Klangbild, würde ich mal beschreiben. Also da waren alle 3 Gruppen vertreten. Rhythmische Gesänge, melodische Gesänge. Die Singdrossel dominieren von sehr, sehr weit oben. Eine Etage tiefer, die Amsel, deren Gesangsphasen noch relativ kurz sind, finde ich. Es gibt später so eine Zeit, wo die Landschaft einfach über 10 Minuten, Viertelstunde komplett in diesem Amselteppich eingebettet ist. Und sobald wir dann in Waldnähe kommen und ein bisschen Gebüsch und Geheck ist, haben wir natürlich auch das Rotkehlchen da mit diesem perlenden, wunderschönen, oft untergehenden Gesang, weil er so fein und so zart ist. Außer diese hohen Pfeiftöne, die kommen sehr deutlich raus. Also das Rotkehlchen sitzt dann eine deutliche Schicht tiefer als die Amsel. Und immer wieder zu hören, noch eine Schicht tiefer, also fast auf dem Boden, die fliegende Maus, der Zaunkönig, mit seinem schmetternden, ultraschnell vorgetragenen Lied, dieses und hatten wir ein sehr außergewöhnliches Exemplar am Anfang dieses Jahres. Also mit meiner Imitation dieses Gesanges können die wenigsten, die den Zaunkönig gut kennen, was anfangen. Lasst euch davon nicht stören. Auch das Imitieren dient vor allem meinem Gehirn mir diese Stimmen merken zu können. Es braucht nicht unbedingt ein musikalisches Gehör. Es braucht eher so kleine Kniffs und Tricks, um die sich merken zu können. Umso schneller entschlüssel ich die Artenvielfalt in meiner Gegend und stell vielleicht fest, wer mir hier noch fehlt, für den ich vielleicht noch was tun könnte, damit der auch noch hier in meine Gegend einzieht. Oder stell fest, wow, ey, ich habe eine Rotkehlchenschwemme in diesem Jahr. Es ist ja unglaublich. Und in diesem Jahr ist Rotkehlchen und Zaunkönig relativ ausgeglichen. Heckenbraunelle habe ich auch schon viel gehört. Die ist auch wieder da, war in den letzten Jahren ja auch immer wieder als Brutvogel hier bei uns vorhanden. Und die Kohlmeisen, die haben, wenn die sich so richtig auf ihr eines Motiv, dieses, für mich ist es so ein wippender Gesang, dann steigt die nächste und weiter weg die nächste. Und dann ist es wie so ein Wippen. Also ich muss da, ich kriege da eigentlich so ein Zittern in den Knien dann in dem Augenblick. Es war interessant, ja. Es war noch nicht so pompös und monströs. Es war eine Überraschung am Anfang. Und damit meine ich nicht die Meteoriten, sondern das Schwarzkehlchen. Für mich zumindest in dem Augenblick überraschend. Ja, und dann wollte ich eigentlich schon wieder zurück. Ich war so eine Stunde ungefähr unterwegs. Also es ging so 6:30 los und war 6:30. Um 7 war dann schon die erste große Welle, würde ich mal sagen, der große Paukenschlag vorbei. Und kommt so das Kirschtal runter, das ist bei uns ein Teil der Streuobstwiese, das ist jetzt einfach wunderschön aus, also sieht fast kitschig schön, da blühen die Apfelbäume, die Birnen blühen noch nicht, aber die Pflaumen sind in der vollen Blüte, die ersten Apfelbäume blühen, die ersten Kirschen fangen an zu blühen, das sind die Sauerkirschen bei uns. Die Schlehe lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber da ist schon ein leichtes Weiß zu sehen. Die Mirabelle ist schon fast durch. Die heftigen Windböen der letzten Tage haben viele weiße Blüten auch wieder runtergeweht. Aber es sieht gerade einfach wunderschön aus bei uns. Und ich komme also durch dieses weißblühende Kirschtal herunter an eine unserer artendichtesten Mini-Biotope, würde ich mal sagen. Wir nennen es den Hotspot, wo es wirklich in ein paar Wochen sowas von abgeht. Und guck auf die Lichtung. Und mein Hirn sagt mir, unsere Gehirne sind so witzig, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es ständig so, es gaukelt mir irgendwas vor. Mein Hirn sagt, da steht ein Schaf. Und ich nehme mein Fernglas und gucke und sehe, es ist kein Schaf, es ist ein Reh. Viel wahrscheinlicher, als dass da ein Schaf alleine rumsteht. Aber warum dachte ich Schaf? Weil es extrem weiß war. Und ich habe hin und her gerätselt, ja. Ich stand dann da ziemlich lange, länger als ich erwartet hätte, weil das Reh war sehr, sehr aufmerksam und hatte aber einen starken Fokus in Richtung Camp. Das war 100 Meter entfernt und da wurden die ersten Kinder wach. Die hatten ihre erste Nacht hinter sich und es war kalt. Das ist so der Klassiker, da gibt's so diesen einen Archetyp, Draußenschläfer, innen die am ersten Morgen richtig früh wach werden. Und dann gibt es so diesen zweiten Hauptarchetypen von den Menschen, die dann bis zum Wolfsheuler, das ist bei uns das Frühstückssignal, im Schlafsack bleiben und schlafen, tief und fest. Und die Fraktion, die zur Frühaufsteher-Fraktion gehörte, die war da schon unterwegs und die Ricke schaute immer und schaute, war sehr aufmerksam und lief hektisch hin und her, aber fraß noch. Die hat sich richtig so satt gefressen, lief zwischen unseren ganzen Neupflanzungen hindurch. Die Knospen haben sie ja überhaupt nicht interessiert, weil das erste frische Grün schon draußen ist und sie einfach dieses saftige Gras fressen wollte oder hier und da Beikräuter, die oft als Unkräuter beschimpft werden. Und das war wirklich für mich, ich kann es euch nicht anders beschreiben, als ich würde sagen, es ist der Silberrücken gewesen. Und wer unsere alten Fuchs-Podcasts gehört hat vor ein paar Jahren, das war, glaube ich, in den ganz krassen Anfängen, als die Podcast-Reihe begann, muss 20 gewesen sein, 2021. Egal, da haben wir über die Füchse sehr viel berichtet, weil wir denen hinterher waren und wissen wollten, was ist hier mit unseren Füchsen los, und haben festgestellt, hier ist eigentlich die rote Kommune, besteht hauptsächlich aus Weibchen. Ja, sie sind ganz deutlich erkennbare matriarchale Strukturen, hier bei uns auf dem Platz, das gilt nicht für alle Fuchsreviere. Und plötzlich kam mir so ein ähnliches Bild bei dieser Ricke, weil es war auf jeden Fall mal eine ausgewachsene, erwachsene Ricke. Das hat man gesehen an der Kopfzeichnung, die war sehr, sehr scharf und kantig gezeichnet, die Schmalrehe, so heißen die vom letzten Jahr, und die noch als Kitze bezeichneten Rehe, die letztes Jahr geboren wurden, also die vom vorletzten Jahr sind dann, da waren sie Kitze, die sind jetzt Schmalrehe, und die im letzten Jahr geboren wurden, sind jetzt noch Kitze, weil die Bezeichnung richtet sich am Jagdjahr, und das geht jetzt Mitte April los. Dann werden die Kitze zu Schmalrehen und die Schmalrehen zu Ricken oder Böcken. Und also das war definitiv älter. Ich dachte irgendwie wegen diesem Silber, das ist jetzt uralt, das ist ein richtig altes Reh, das ist auch so aufmerksam, das ist so wach, das ist so on. Damit kann man komplett falsch liegen. Es ist sehr schwer, genaue Altersbestimmungen zu machen, ohne das Gebiss sehen zu können. Und das ist am lebendigen Reh nicht sehr möglich. Jedenfalls war es einerseits im Fellwechsel, sah ein bisschen struppig aus. Und dann dachte ich, ist das jetzt raureif? Nein, hier liegt nirgendwo raureif. Ist das weiß? Ist das ein Albino? Nein, es ist kein Albino. Es hat braune Augen und es hat ja auch unten, der Spiegel ist weiß und der Bauch ist hell. Dann sind auch braune Nuancen mit drin gewesen. Ist das jetzt wirklich alt? Nein, die Tiere werden nicht am ganzen Körper dann weiß, wenn die alt werden. Die werden um die Schnauze rum weiß oder an bestimmten Körperpartien, so an den Beinen und so. Da ergrauen sie auf jeden Fall, wenn sie in die Altersklasse uralt geraten. Aber die hatte was Faszinierendes. Ja, es war definitiv ein Highlight-Naturphänomen an diesem Morgen, und mein Sack war ja an diesem Punkt schon relativ voll. Es war wirklich episch, und wir standen dann nah beieinander. Ich bin immer wieder angehalten, wenn sie den Kopf gehoben hat. Und dann ist sie letztendlich fast direkt auf mich zugelaufen, und so 10 Meter vor mir verschwand sie dann in Richtung Hotspot rein. Fraß dann da auch wieder. Und sobald dieses Reh stehen blieb, war es fast unsichtbar. Also dieses grau, braun, struppige Fell passte sich so schön in diese noch sehr grau und braun und vereinzelt grün und weiß Tönen gefleckte Landschaft, passte sich da hervorragend ein, und es sah wirklich sehr spannend. Und ich habe meine Praktikantin gefragt, und Pauline hat dieses Reh auch schon regelmäßig gesehen, nur nicht allein. Ne? Ich habe mich gefragt, wo ist dein Anhängsel? Weil mit so einem älteren Reh würde man schon vermuten, dass da noch das Kitz irgendwo in der Nähe ist, oder das Schmalreh manchmal auch. Die sind dann gerne zu dritt unterwegs, und hier bei mir zurzeit sogar zu siebt, zu acht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass sich alle Rehreviere der näheren Umgebung bei mir wie so ein Sternzentrum bei mir treffen, weil es hier einfach die leckersten Neupflanzungsknospen, leckersten Kräuter gibt und natürlich auch viel Deckung. Und Menschennähe ist Wolfsschutz. Vielleicht sind das alles Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber so ganz sicher bin ich nicht. Da brauchst du auf jeden Fall noch mehr hingucken und mehr forschen. Also, was für ein Morgen. Ich war wach, habe mich gefühlt wie nach einer kalten Dusche. Es war wirklich. Ich habe mich dann gefragt, warum habe ich das nicht jetzt schon vorher gemacht? Und da ist mir eingefallen, wegen der Zeitumstellung. Und mein Energiehaushalt ist gerade nicht so hoch, dass ich mir so wenig Schlaf auskomme. Ich brauche einfach auch gerade den Schlaf. Aber gönnt euch doch einen Tag in der Woche, um sich dieses Schauspiel oder dieses akustische, ich würde mal sagen, dieses akustische Meisterwerk einmal zu gönnen und sich beschenken zu lassen, einfach von diesen Morgenstunden. Und dann macht dieser Spruch, Morgenstunde hat Gold im Mund, so richtig Sinn, und ist alles andere als abgedroschen. Alles andere als abgedroschen. Es ist so wahr. Es ist so unglaublich wahr. Ja, und um das noch abzurunden, ich habe ja eigentlich an diesem Morgen, ich meine, meine Hauptmotivation war, eine alte Bekannte zu begrüßen, denn ich habe eine SMS bekommen von Lukas, der das Ostercamp leitet, gemeinsam mit Lilith oben auf dem Zinken, auf unserem Wildnisplatz, am Abend zuvor, als wir uns verabschiedet haben, habe ich mich mit den Worten verabschiedet und hab die Ohren auf. Vielleicht kommt morgen oder übermorgen, in den nächsten Tagen, kommt die liebe Grasmücke. Mönchsgrasmücke. Das ist die allererste von den Grasmücken, und wir haben sie wirklich alle hier auf dem Platz. Und die kommen so häppchenweise an, also man kann sich da gut wieder einschwingen. Nächste müsste eigentlich dann die Klappergrasmücke sein. Bei uns war die auf jeden Fall immer sehr früh da. Jedenfalls sagt sich zu ihm, die kommt jetzt bald. Und gleich am gleichen Abend schrieb er, Mensch, Grasmücke ist da. Ich habe sie noch nicht so richtig abgenommen, aber er hatte vollkommen recht. Weil heute haben wir sie nämlich gehört und ich habe darauf gehofft, in den frühen Morgenstunden richtig nah ranzukommen und mir anzuhören, was die für Überraschung bereithält, weil die Mönchsgrasmücken, wenn die ganz frisch ins Brutgebiet kommen, nutzen noch nicht so ihren klassischen, atypischen Gesang, sondern steigen oft mit so, die werden Subsongs, also so Unterlieder genannt, steigen mit diesen Subsongs ein. Machen fast alle Grasmücken, ich glaube auch andere Vögel, das sind quasi ganz untypisch klingende Varianten, oft sehr lang und mit vielen Imitationen. Und da hatten wir schon ein paar spezielle Grasmücken hier bei uns an den Plätzen. Ich erinnere mich vor 3 oder 4 Jahren, die Techno-Grasmücke, die war wirklich der Hammer. Die hat keine Luft geholt, ja, wie die Feldlerche. Jedenfalls habe ich darauf gehofft und ich habe keine einzige Grasmücke gehört. Und dann wuchs mein Zweifel. Lukas, du musst noch mal genauer hinhören. Ich glaube, das ist mit der Amsel verwechselt, weil die Mönchsgrasmücke ist für jemanden, der nicht genau hinhört, durchaus mit Amsel verwechselbar. Nur dass, wenn man genauer hinhört, ist sie viel, viel schneller und hat verschiedene Elemente, in die ihr Gesang unterteilt ist. Was die Amsel nicht so hat, das ist eher so ein fließendes, flötiges, warmes, weiches Ströfchen. Und dann das nächste. Die Mönchsgrasmücke hat einen ganz klar erkennbaren Vorgesang, ein Vorgeschwätz wird es genannt. Das ist so ein Knistern, Knastern, so ein Schmatzen. Dann steigt sie ein in so ein amselähnliches Flöten, nur schneller. Und dann kommt sie in ganz hohe, ich sage mal, blank geputzter Edelstahl, so klingt es für mich, ja, dieses Klangvolumen, in so sich überschlagene, laute, grelle Flötentöne. Über die, also außer vielleicht der Kleiber, wer ist so laut und massiv im Ohr? Ich kenne keinen hier bei mir in der Landschaft von den Singvögeln. Also es ist so. Und dann hört sie auf. Also es geht so ein paar Sekunden. Und dieses laute, helle, strahlende ist wirklich weit zu hören. Ich habe keine gehört heute Morgen. Und als ich dann nachmittags, da war so ein Fernsehteamchen hier und wir haben eine Runde gedreht über den Platz, kam ich auf den Platz, wollte Lukas begrüßen. In dem Augenblick schlug sie an. Und das ist noch das letzte Naturphänomen, was für mich den Tag abgerundet hat. Erstens die Freude, da bist du wieder. Sie war auch schon mal früher da. Ich erinnere mich an eine Aufzeichnung, das ist mehrere Jahre schon her, da habe ich sie am 1. April schon gesehen. Heute ist jetzt der 2. April gewesen und diese 1. April-Grasmücke hat allerdings nicht gesungen. Und diese Grasmücken können auch sehr unterschiedlich in verschiedenen Regionen ankommen. Also ich habe schon Meldungen gehört von Leuten, die schon Grasmücken gesehen haben und auch schon singen gehört haben. Das ist schon einige Tage her. Was ich an der aber phänomenal fand, ist erstens, dass sie sich schon gut auf ihren arttypischen Gesang eingeschwungen hat. Zweitens hat sie sich den allergeilsten Platz rausgesucht. Und da es die einzige Grasmücke auf dem Platz war, war ziemlich gut zu erkennen, wie groß ihre Range ist, also ihr Bewegungsradius so ungefähr ist. Es waren so bestimmt 100 Meter, würde ich sagen, 80 Meter. Darf sich natürlich und wird sich wahrscheinlich auch noch stark verändern. Also sie hat sich einfach voll im Hotspot rein platziert. Da sind die meisten Insekten, da ist die beste Deckung. Da kommt der Sperber am schlechtesten ran. Wenn du ein bisschen weiter drin bist im Hotspot, brütet da auch kein Neuntöter, der auch zur Gefahr werden kann. Ja gut, da ist der Marder und andere Gefahren. Also die gibt es immer für diese kleinen Sänger. Aber es ist einer der leckersten Brutplätze, würde ich sagen. Wenn ich eine Grasmücke wäre, würde ich da zuallererst hinfliegen. Und wir haben so 2 Stunden lang um diesen Hotspot da herum bewegt und ganz tolle Brut. Nestbau, innerartliche Aggression, lautes Treiben, Luftalarm von Turmfalken und ein geschäftiges Treiben und leuchtende Farben beobachten können. Es hat uns kaum vorwärts kommen lassen. Es war wirklich eher so ein zwei Schritte, 10 Minuten stehen, warten, staunen, hören, da, und dann wieder zwei Schritte. Und die ganze Zeit die Mönchgrasmücke in ihrem arttypischen Gesang und ganz allein. Ich glaube, das bleibt nicht lang so. Also ich bin ziemlich sicher, dass, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die da bleibt, aber dass morgen oder übermorgen die nächsten Grasmücken hier einreiten. Sie ist einfach die allererste gewesen und ich hoffe, dass sie ein genauso cleveres Weibchen abkriegt. Und dann schaffen sie vielleicht auch 2, 3 Buten in diesem Jahr. Diese tolle, frühe Mönchgrasmücke, die Grasmückensaison damit eröffnet hat. Denn diese Grasmücken sind unter den Melodikern wirklich eine große Challenge für die Ohren. Da gibt es einige sehr, sehr schwer zu bestimmende Arten. Aber bis die bei uns eintreffen, ist noch ein klein bisschen Zeit. Ach, das hat Spaß gemacht, mal so meinen Redefluss freien Lauf zu lassen und die Bilder nochmal zu rekapitulieren von diesem Morgen. Und mein allergrößter Wunsch ist, nicht, dass du meine Geschichten feierst, sondern vor allem, dass du jetzt dich motiviert und inspiriert fühlst, deine Geschichten zu erleben. Und das können ganz andere Naturphänomene sein. Diese Klar- und Reinheit oder was auch immer für dich in diesen Morgenstunden birgt. Vor allem, wenn du von dir glaubst, ich bin ein Morgenmuffel, ich stehe nicht früh auf. Ja, diesen Glaubenssatz mal für einen Morgen, ich sag mal für die bekennenden Morgenmuffel alle 2 Wochen einfach zur Seite legen, an den Garderobenhaken hängen und sich das mal zu gönnen. Und dann kannst du das danach für immer sein lassen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird dich genauso packen, wie es mich damals gepackt hat. Das sind für mich die wertvollsten Stunden des Tages, diese Morgenstunden. Und als Abschluss meinen derzeitigen Lieblingswitz, der zu Ostern passt. Ich hoffe, ihr hattet schöne, fruchtbare Ostern mit eierlegenden Hasen und vielen anderen Fruchtbarkeitssymbolen. Der stammt von meiner Tochter Anni, die ist jetzt 8. Wir haben ja diesen Podcast gemacht auf der Pirateninsel zusammen. Sie sitzt ganz trocken am Osterfeuer mit uns und plötzlich haut sie raus: Was sagt der Osterhase zum Schneemann? Keine Ahnung. Na, er sagt: Karotte her oder ich föhn dich. Fand ich sehr gut. In diesem Sinne, lasst euch nicht föhnen. Alles Gute euch und viel Spaß beim frühmorgendlichen Schlafsand aus den Augen reiben. Ohren auf und immer eine zarte Melodie. Im Alltag wünscht euch euer Fologe Paul.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Fologe Paul.